Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow, der Business Style Podcast. Mein Gast heute, Schauspieler Tom Blaschier. Game of Thrones, Das Boot und jetzt Stranger Things. Kaum eine internationale Produktion, bei der er nicht dabei ist. Tom Blaschier ist einer der erfolgreichsten deutschen Schauspieler. Ich spreche mit ihm darüber, wie sich das weltweite Filmbusiness durch Corona verändert, wie die neuen E-Castings funktionieren und warum er jetzt Tomaten auf dem Balkon züchtet. Hey Tom, schön, dass du Zeit hast.
Hallo Tom.
Wo bist du? Wo erwische ich dich? Gerade an irgendeinem spannenden Filmset?
Nee, zum Glück nicht. Ich sitze zu Hause in Berlin.
Du sitzt zu Hause in Berlin, in deiner Wohnung?
In meiner Wohnung, ja, in Kreuzberg und genieße den regnerischen Morgen. Auch eine gute Entschuldigung, nicht rauszugehen.
Aber solltest du nicht irgendwie gerade auf einem Filmset sein? Wenn ich es richtig gesehen habe, bist du bei Stranger Things dabei, du bist gut gebucht. Du bist doch eigentlich immer super viel unterwegs.
Ja, sollte, ja. Also tatsächlich bin ich gerade bei Stranger Things unter Vertrag. Und wir haben auch im Februar, März angefangen zu drehen. Und als dann der Corona-Stopp kam, bin ich sogar noch mal schnell rübergeflogen, weil das ja da alles ein bisschen zeitverzögert war. Und als ich in der Luft war, wurde aber die Produktion da auch gestoppt. Dann konnte ich gleich wieder zurückfliegen von Atlanta.
Rübergeflogen nach Amerika. Also das heißt, ihr wart mitten im Dreh und dann hat euch Corona erwischt oder wie war das?
Genau, also wir haben angefangen in Litauen im Februar, März. Das war so eine Art Vordreh, weil wir Schnee brauchten. Und ja, normalerweise sind in Litauen im Januar, Februar auch minus 20 Grad und 4 Meter Schnee und dieses Jahr nicht eine Flocke, ja. Aber es gab Kunstschnee, also da haben wir 2 Wochen gedreht und dann der richtige Dreh sollte dann eigentlich in Atlanta sein, das ganze Jahr.
Und dann kam die Ansage vom Produzenten, wir setzen mal kurz aus, weil da gibt es einen neuen Virus und wir machen in 14 Tagen weiter oder war euch
sofort? Nee, das war alles Hals über Kopf, da waren ja täglich neue Entwicklungen und also was ich noch mitgekriegt habe, war der Travel Ban, den Trump ausgesprochen hat. Das war ja irgendwie innerhalb von wenigen Tagen und dann ist die Produktion kurz panisch geworden und hat mich angerufen, hat gesagt, Entschuldigung, noch früh am Morgen, du musst sofort ins Flugzeug steigen und rüberkommen. Und dann habe ich Koffer gepackt für 8 Wochen, bin ins Flugzeug gestiegen und als ich in der Luft war, wurde die Produktion gestoppt. Dann konnte ich also gleich wieder zurück.
Wie war das für dich? Wie war das Gefühl? Ich meine, Stranger Things ist ja nun nicht irgendwas, sondern es ist ja schon eine erfolgreichsten Serien überhaupt. Du bist dabei, für dich das nächste Big Thing und dann plötzlich so eine Unterbrechung mit ja einem Ausgang, der noch gar nicht hervorsehbar ist.
Naja gut, ich hoffe ja, dass es irgendwann weitergeht. Aber klar, war das erstmal ein harter Cut. Und ich hatte eigentlich befürchtet, dass mir hier zu Hause die Decke auf den Kopf fällt, ist aber bis jetzt noch nicht passiert.
Die Hörer werden jetzt wahrscheinlich sagen, ja, Tom Blaschier, Riesenvilla, Kiesauffahrt, Pool im Garten, bestes Berlin, so wie man sich das vorstellt. Aber du hast mir mal erzählt, du hast eine Wohnung in Kreuzberg, die hast du mittlerweile schon seit 20 Jahren. Die ist nicht sonderlich groß, aber du hast gesagt, sie ist ausreichend, weil ich ja eh kaum da bin. 280 Tage im Jahr bist du unterwegs. Jetzt warst du dauerhaft da. Fällt dir die Decke dann auf den Kopf?
Nö, jetzt bin ich halt dieses Jahr mal 280 Tage hier. Also das ist auch ganz schön. Das hatte ich so vorher gar nicht erwartet. Und also das Gute an dieser ganzen Corona-Geschichte für mich ist, dass man mal wieder zu Sachen kommt, die man lange nicht geschafft hat oder an die man lange nicht gedacht hat. Und es ist ja auch ein bisschen so in meinem Job, da lebt man ja oft ein bisschen in einer Blase. Also wenn man am Set ist, 6, 8 Wochen oder manchmal noch länger und das in einer anderen Stadt ist, dann gibt es nur das. Und man verliert so ein bisschen den Kontakt zu den Leuten zu Hause und zu seinem eigentlichen Leben. Und das ist dann immer ein bisschen schwierig, wenn man dann wiederkommt nach ein paar Monaten. Da muss man erstmal immer wieder so anfangen, aufzuholen und zu gucken, was ist bei den anderen alles so los. Und wenn man dann wieder up to date ist, dann muss man meistens schon wieder weg. Von daher genieße ich mal so richtig den Alltag jetzt im Moment.
Was heißt das? Was machst du? Was macht ein Schauspieler, wenn er nicht schauspielern kann?
Nichts.
Wie sieht das nichts aus?
Schauspielen ist ja nicht alles. Also ich lese im Moment viel. Ich habe Radfahren mal wieder für mich entdeckt. Ich glaube, das haben ganz viele jetzt gemacht in der Krise. Also zumindest habe ich gehört, dass es keine Fahrräder mehr zu kaufen gibt. Und Entschuldigung, ich hätte vielleicht vorhin nicht rauchen sollen.
Geht es jetzt?
So, ich glaube, es geht. Ja, also habe lange Fahrradtouren gemacht im Berliner Umland, was ja wirklich traumhaft schön ist. Also ich habe da gar nicht gewusst, dass es mittlerweile so viele so gut ausgebaute Radwege gibt. Also ich habe den Havelradweg gemacht, ich habe den Gurkenradweg gemacht im Spreewald, den Ostseeradweg und sonst auch so Tagesausflüge in die Schorfheide. Und das ist ja wirklich wahnsinnig schön. Und sobald man aus Berlin raus ist, ist ja nur noch ein großes Nichts. Ist die Landschaft komplett leer. Es gibt nur viel Wasser, Wälder und Natur. Und ja, das finde ich ganz toll.
Und das hast du für dich neu entdeckt, weil du bisher nie dazu kamst. Weil wenn du sonst von Drehs kamst, du warst ja immer international unterwegs, gehe ich mal von aus, hast du zu Hause die Koffer abgestellt und nach ein paar Tagen ging es dann weiter mit dem nächsten Flug.
Naja, Radfahren konnte ich früher schon auch, aber mein Rad stand meistens im Keller und hat immer darauf gewartet, dass es wieder geklaut wird. Was mir in den letzten Jahren ein paar Mal passiert ist. Aber jetzt benutze ich es wenigstens mal.
Okay. Und ich habe Bilder von dir gesehen. Du warst irgendwie im Erzgebirge unterwegs und da hast du einen Monsterroller gehabt. Was war das?
Ja, kannte ich vorher auch noch nicht. Ich war auf dem Fichtelberg. Das war ja mal der höchste Berg der DDR. Das musste ich in der Schule noch auswendig lernen mit 1214 Metern. Okay. War da aber noch nie gewesen und da gab es das Angebot, so sich Roller auszuleihen mit total fetten Reifen und dann mit diesen Teilen da runter zu brettern. War super, kann ich nur empfehlen.
Bist du so ein Abenteurer, der sich da so runterstürzt?
Naja, sagen wir mal so, also ich mag kontrolliertes Risiko. Also es wird mir auch leicht mal langweilig im Leben, da brauche ich irgendwie ein paar Herausforderungen, ein paar neue oder ein paar Challenges und Abenteuer ist auf alle Fälle was Reizvolles, finde ich, also irgendwas zu tun, wo man nicht genau weiß, wie es ausgeht, also so ins kalte Wasser springen und finde ich auch in dem Job ganz wichtig, also wenn man sich immer nur so auf ausgetretenen Pfaden bewegt, dann kommt man nicht viel weiter oder kann sich schlecht weiterentwickeln.
Darfst du das denn? Ist nicht bei deinen Produktionen auch immer so ein Risikoausschluss drin, der besagt, oh, bitte nicht downhill runterstürzen, nichts machen, wo man sich überschlagen und etwas brechen kann, oder bist du da völlig frei?
Ja, ich hoffe mal, dass die Produzenten von Stranger Things jetzt den Podcast nicht hören. So, das wäre natürlich schlecht. Es gibt in jedem Vertrag immer so eine Risikoklausel, also wo dann, das ist eigentlich Standard mittlerweile. Ich weiß aber gar nicht, ob da die einzelnen Sportarten aufgezählt sind. Ich glaube, da steht tatsächlich nur irgendwas von Paragliding und Fallschirmspringen und Skifahren drin. Ich glaube jetzt nicht, dass da Monsterroller extra aufgeführt ist.
Hättest du gedacht, dass du eigentlich so lange so gut klarkommst ohne Schauspielerei?
Nein. Es überrascht mich. Aber ich vermisse es natürlich schon ein bisschen, weil ich auch wahnsinnig gerne arbeite. Und natürlich, wenn es dann mal wieder irgendwann losgeht, dann werfe ich mich da auch wieder voll rein. Aber es bringt ja jetzt nichts, sich darüber zu beklagen, dass es gerade nicht so ist. Deswegen versuche ich an der ganzen Situation noch das Positive zu sehen.
Aber wie erlebst du das? Du warst so viel unterwegs, du hast so viele Erfolgsproduktionen gehabt. Game of Thrones, dann natürlich das Boot, Stranger Things. Du warst so ausgebucht, warst so auf der Überholspur, ein tolles Projekt nach dem anderen und jetzt so totaler Freeze. Wie fühlt sich das für dich an?
Ja, ich würde dir gerne sagen, dass sich das ganz furchtbar anfühlt, aber tut es nicht. Also ich bin natürlich im Moment auf dem Stand, dass wir irgendwann weiterdrehen. Und deswegen versuche ich eben jetzt die Zeit zu genießen. Also wenn die Situation wäre jetzt eine andere, wenn ich jetzt wüsste, es geht gar nicht weiter. Das ist ja auch immer so eine Angst bei jedem Schauspieler, glaube ich, dass wann kommt das nächste Projekt und wie lang ist die Pause. Aber im Moment bin ich ganz optimistisch, dass es Ende des Jahres oder dann spätestens nächstes Jahr weitergeht.
Hast du denn überhaupt schon etwas gehört, wann es weitergeht? Bist du im ständigen Dialog mit Produzenten, mit Drehbuchautoren, die sagen, es geht wieder was, oder ist es im Moment noch don't call us, we call you, wenn es wirklich wieder losgeht?
Ja, ich glaube, das ist eher so, aber das ist eine Entscheidung, die da auch von Tag zu Tag oder von Woche zu Woche getroffen wird. Das ist ja eine Situation, die uns alle ein bisschen überfordert hat in den letzten Monaten, dass man eben nicht genau weiß, wie sich der Virus entwickelt. Und von daher weiß die Produktion im Moment auch noch kein genaues Startdatum. Und vor allen Dingen sind ja dann auch, das ist ja eine Riesenproduktion, also ein sehr großes Set mit vielen Leuten. Also da müssen dann natürlich bestimmte Sicherheitsmaßnahmen auch getroffen werden. Und wie das aber dann alles im Detail aussieht, das wird man dann sehen.
Und businessmäßig, geht es denn weiter? Bekommst du weiter regelmäßig Drehbücher geschickt, Angebote, oder ist das im Moment auch alles on hold?
Na, es ist in den letzten Wochen wieder so losgegangen. Also ich habe ein paar Sachen zum Lesen bekommen. Das waren aber jetzt alles relativ kurzfristige Dinge, die ich jetzt wegen des anderen Engagements auch gar nicht machen kann. Okay. Also ich müsste mir jetzt alles, was jetzt kommt, müsste ich mir im Prinzip von der anderen Produktion absegnen lassen.
Es ist ja toll, dass du so entspannt sein kannst. Glückwunsch dazu. Wie erlebst du das insgesamt in der Branche? Sind da alle so entspannt?
Naja, Entspannung. Also ich bin deswegen entspannt, weil ich die letzten Jahre sehr viel gearbeitet habe, wie du auch schon gesagt hast, und das Jahr jetzt auch ohne Probleme finanziell überleben kann. Sieht natürlich bei vielen Kollegen anders aus, die jetzt auf kleine Jobs angewiesen sind und wo es dann wirklich hart wird, wenn man nicht weiß, wo die nächste Miete herkommt. Also dann ist natürlich nicht viel mit Entspannung.
Hat Covid-19 die Filmbranche aus deiner Sicht insgesamt sehr hart getroffen?
Ja, natürlich, klar. Also ich glaube, da ist keine Branche verschont geblieben. Also was mir im Moment so ein bisschen Sorge macht, sind speziell die Kinos. Also weil es ging ja damit los, dass die ganzen großen amerikanischen Studios die großen Filme verschoben haben, ob das jetzt Bond ist oder Tenet von Christopher Nolan, wo es auch noch gar keinen Starttermin gibt. Und das ganze System ist eben darauf ausgelegt, mit diesen riesigen Produktionskosten, die müssen auch wieder eingespielt werden an der Kinokasse. Und solange aber Kinos nicht alle wieder geöffnet sind und das weltweit, wird das extrem schwierig. Ich weiß nicht, dann geht vielleicht eher der Trend wieder zu kleineren Produktionen in der Zukunft. Und die andere Sache ist natürlich, dass Leute sich jetzt durch diesen Lockdown daran gewöhnt haben, auf dem Sofa zu sitzen und zu streamen. Und ich hoffe, dass aber dann alle auch wieder losgehen und ins Kino gehen, wenn es wieder soweit ist.
Ja, klar. Ich glaube, Netflix und Co. sind die großen Gewinner, wobei ich das Gefühl habe, ich habe jetzt wirklich jede Serie auch einmal gesehen. Und auch da, klar, geht natürlich der Nachschub aus, wenn in der Form nicht mehr gedreht werden kann. Aber beim Kino, klar, da droht natürlich einigen die Pleite, weil überhaupt nicht abzusehen ist, ob im Herbst die Menschen überhaupt wieder ins Kino gehen können und wenn sie ins Kino gehen, in welchen Sicherheitsabständen sie da sitzen müssen und ob sich das überhaupt für die Kinobetreiber dann noch lohnt.
Klar, ist ja am Ende ein Geschäft und je teurer die Produktion war, desto mehr sind dann Produzenten darauf angewiesen, dass möglichst viele Leute ins Kino gehen können.
Du hast ja eine fantastische Karriere gemacht und hast angefangen in Deutschland natürlich auch klassisch TV-Filme zu drehen, bist dann aber in den letzten Jahren immer mehr in Richtung Streaming gegangen. Game of Thrones, natürlich die erfolgreichste Serie der Welt, die ist zu Ende. Dann kam Das Boot mit Teil 2. Da übrigens wirklich herzlichen Glückwunsch. Ich fand, dass du brutal böse warst.
Ja. Vielen Dank.
Aber auch da ja unklar, wie geht das weiter? Gibt es noch einen dritten Teil vom Boot oder ist das jetzt auch erstmal vorbei? Der erste wurde ja weltweit sehr erfolgreich verkauft, eine der größten Produktionen, die es jemals in Deutschland gab, über Sky. Aber auch da ist natürlich der TV-Markt im Moment ziemlich unter Druck.
Also konkrete Pläne gibt es jetzt noch nicht. Also es gibt keinen Drehstart oder was, aber ich weiß, dass da auch eine Fortsetzung der Geschichte angedacht ist. Aber wann das soweit sein wird, kann ich heute noch nicht sagen.
Wie fandst du das Boot? Wie war es für dich, mit all den deutschen Kollegen auch zusammenzuspielen? Viele tolle, junge Talente?
Ja, mir hat das riesen Spaß gemacht. Also es war ja ein bisschen so am Anfang die Sorge, dass wir da in den Versuch kommen, ein Remake zu machen von dem Kinofilm, was ja glücklicherweise überhaupt nicht der Fall war, weil der Kinofilm, der war so ikonisch, da gibt es nichts zu remaken. Und ich finde das ganz schön, dass wir da einen anderen Aufhänger gefunden haben für die Geschichte und dann ein viel breiteres Panorama erzählen der Zeit und des U-Boot-Krieges da in den 40ern. Und es war, wie du schon gesagt hast, war eine sehr internationale Produktion. Also wir haben also schon von den Drehorten, also wir haben viel in Frankreich gedreht, in La Rochelle, an den Original-Locations, dann in Prag im Studio, auf Malta. Und ich finde das immer toll, auch mit Kollegen mit Schauspielkollegen aus anderen Ländern zusammenzukommen. Also mein Erzählstrang ist ja hauptsächlich an Land und ich hatte da sehr viel mit französischen Kollegen zu tun. Und das war auch eine Herausforderung für mich, weil ich dann mein Schulfranzösisch wieder ausgraben musste teilweise und dann zum ersten Mal auch auf Französisch gespielt habe, jetzt in der zweiten Staffel. Also ich mag so Challenges, wo ich vorher nicht weiß, wie es ausgehen wird.
Du sprichst ja 6 Sprachen, also inklusive Sächsisch sogar 7, ne?
Naja, also ich kann mich auf ein paar Sprachen verständigen, sage ich mal. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich sie spreche, aber ja, also Sprachen waren früher schon mein Hobby. Also ich glaube, das war das Einzige, wo ich in der Schule tatsächlich was selbst für getan habe, weil das für mich immer so ein bisschen wie so ein Fenster in die Welt war. Ich bin ja in der DDR aufgewachsen und habe das immer, war immer sehr stark in dem Bewusstsein, dass wir aus dem Land nicht rausgekommen sind und nicht reisen durften, wo wir hin wollten. Und Fremdsprachen waren da für mich immer so ein bisschen wie so eine Brücke.
Du hast mir mal erzählt, dass du als Kind auch Atlanten ausgemalt hast und die Hauptstädte von anderen Ländern auswendig gelernt hast, weil die Reisesehnsucht für dich so groß war.
Ja, da gab es tatsächlich mal so eine Phase, da haben sich meine Eltern, glaube ich, auch große Sorgen gemacht, weil ich Tage und Wochen lang da mich ins Zimmer gesetzt habe und irgendwelche Atlanten abgezeichnet habe und Städte, Flüsse, Flächen auswendig gelernt habe. Keine Ahnung, vielleicht nützt es mir noch mal was.
Aber wenn man das so sieht, was deine Wurzeln sind, auch gerade mit der Sehnsucht zu reisen, gibt es ja jetzt aktuell durch die Pandemie durchaus eine Parallele. Wir haben ja auch viele unserer Freiheitsrechte aufgegeben. Reisen ist kaum möglich. Du bist ein Weltreisender, bist endlich nur unterwegs, hast, glaube ich, Senatorstatus bei mehreren Fluggesellschaften. Wie ist das für dich jetzt, einfach nicht mehr reisen zu können und nicht mehr frei entscheiden zu können, zu sagen, ich fliege morgen da und dahin?
Naja gut, Reisen heißt ja nicht immer bis ins andere Ende der Welt unbedingt. Also wie gesagt, ich mache jetzt ganz viele Ausflüge und reise jetzt eben so ein bisschen in die nähere Umgebung. Aber wie du gesagt hast, also ich habe in den letzten Jahren einfach durch den Job, war ich so viel unterwegs, dass ich will jetzt nicht sagen, meine Reiselust oder mein Fernweh ist gestillt, aber ich habe das schon ganz schön aufgeholt.
Ja, absolut. Du warst so viel unterwegs. Vielleicht mal die Frage deines Geheimnisses. Wie hast du das geschafft, dass du international so wahrgenommen wirst? Na klar, du bist ein herausragender Schauspieler, aber gibt es noch einen weiteren Trick? Wie hast du diese Internationalität geschafft, von der viele ja immer nur träumen?
Ja, das ist schwierig zu sagen. Jeder Weg ist natürlich immer individuell. Also was ich sagen kann, was jetzt auch wahrscheinlich ein bisschen blöd klingt, also ich wollte es. Und ich wollte es wirklich. Das alleine reicht natürlich nicht, aber ich habe, was man tun kann, versucht zu tun. Also ich habe mal zwischendurch 2 Jahre in London gelebt. Ich habe mir da eine Agentur gesucht. Ich bin dann auch, nachdem ich hier schon größere Sachen gedreht hatte, bin ich da nochmal zu den Schauspielschulen gegangen und habe meinen Namen ans schwarze Brett gehangen, um vielleicht in irgendwelchen Kurzfilmen mitzuspielen, weil mich ja da niemand kannte. Also ich musste ja da komplett nochmal von Null anfangen. Und es gehört natürlich auch Glück dazu, im richtigen Moment die richtigen Leute zu treffen und dann auch Leute zu treffen, die an dich glauben und dir eine Chance geben. Aber der Wille und die Bereitschaft, Dinge zu tun oder aus seiner Comfortzone rauszugehen, muss man schon mitbringen.
Das heißt, du hast ja relativ früh auch tolle Produktionen bei ARD und ZDF gehabt, aber für dich war immer klar, das ist nicht das Ende, da muss mehr kommen.
Ja, na gar nicht qualitativ. Also das ist, bei uns gibt es auch sehr gute Produktionen, also es könnten noch mehr sein, aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sagen würde, deutsches Fernsehen ist per se schlechter als in England oder in Amerika. Ich wollte mich aber breiter aufstellen und ich hatte auch Lust, in einer anderen Sprache zu drehen und deswegen habe ich irgendwann die Entscheidung auch getroffen, mir eben in London eine Agentur zu suchen.
Dann war sicherlich bei dir Game of Thrones der große Game Changer, das, was alles verändert hat, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ohne diese Produktion wäre ich heute nicht da, wo ich bin. Es ist natürlich auch das, was ich gerade gesagt habe. Also man braucht ab und zu das berühmte bisschen Glück, dass ausgerechnet, ich habe viele Castings gemacht und dass ausgerechnet dieses Casting geklappt hat, das war natürlich ein Geschenk.
Magst du mal erzählen, wie es dazu gekommen ist?
Und das war relativ unspektakulär. Also heute läuft ja ganz viel über E-Castings. Also man bekommt 1-2 Szenen geschickt von seinem Agenten und muss sich selbst aufnehmen. Und früher mochte ich das überhaupt nicht, weil ich immer dachte, es ist besser, ein Live-Casting zu machen, einfach die Produzenten und den Regisseur zu treffen. Aber man ist dann natürlich, oder ich bin dann immer auch relativ aufgeregt, besonders dann, wenn ich die Rolle unbedingt haben möchte. Und bei so einem E-Casting sitzt du zu Hause und kannst das halt so oft wiederholen, bis du happy bist mit dem und mit dem Take und schickst das dann los. Du trittst natürlich dann immer gegen ungleich mehr Leute an für eine Rolle, als das jetzt bei einem Live-Casting wäre. Ja, und ich habe, Game of Thrones war das ähnlich. Ich habe dir eine Szene geschickt bekommen, das musste noch immer relativ schnell gehen. Ich hatte 3 Tage Zeit, das aufzunehmen. Es war eine kurze Szene. Der Titel sagte mir nichts, weil es eben für die 2. Staffel war. Und die erste Staffel war noch nicht ausgestrahlt. Also außer ein paar Fans der Bücher kannte diese Serie noch niemand.
Das heißt, du wusstest auch gar nicht, wie groß das eigentlich ist?
Nee, hatte ich keine Ahnung. Also ich wusste, dass es eine HBO-Serie ist und dass die Bücher wohl relativ erfolgreich waren. Aber dass die Serie so groß werden würde, das wusste keiner. Das wussten auch die Produzenten nicht zu dem Zeitpunkt.
Aber trotzdem war für dich klar, das will ich machen, da will ich dabei sein.
Naja, klar. Ich hätte bei jeder Produktion dabei sein wollen, also für die ich ein Casting gemacht habe. Aber es klappt halt nur 1 von 30 oder 40. Und ich hatte halt Glück, dass dann das geklappt hat.
Und im Nachhinein, wenn du auf Game of Thrones guckst, was war für dich so das Herausragendste, wo du sagst, wenn du heute in Produktion gehst, da ist immer etwas, was du mitnimmst, was du gelernt hast aus deiner Zeit von Game of Thrones?
Naja, der Drehprozess unterscheidet sich jetzt nicht groß, ob das eine internationale Serienproduktion ist oder ob das ein kleiner Film, ein kleiner deutscher Film ist. Das in dem Moment, wo die Kamera läuft, dann versuchst du als Schauspieler dein Bestes zu geben. Also was vielleicht der große Unterschied ist und was ich daraus auch mitnehme, ist das Level an Perfektion, was da wirklich bei der ganzen Produktion geherrscht hat, also in jeder Abteilung, ob das jetzt Kostüm, Ausstattung, Make-up, also das waren alles Leute, die wirklich absolut top waren. Und Natürlich waren die Drehbücher toll. Also die Buchvorlagen waren toll und die Drehbücher waren dann auch sehr gut. Und, also ein Schauspieler kann nur so gut sein wie die Rolle, die da steht oder geschrieben ist. Und in dem Fall konnte man dann halt wirklich was draus machen.
Das heißt auch richtig Production Value, da wird nicht eine Szene nur einmal gedreht, sondern so lange gedreht, bis es wirklich, wirklich gut ist, oder?
Naja, das ist dann sogar sehr, sehr technisch. Also je größer die Produktion ist und je mehr Geld da ist, desto technischer wird eigentlich der Dreh, weil dann wirklich versucht wird, bis ins kleinste Detail alles zu kontrollieren. Und dann werden teilweise Szenen oder eine Szene wird einen ganzen Tag oder über 2 Tage gedreht. Und das kann dann, also mein Lieblingsbeispiel dahingehend ist immer, ich hatte eine Szene, da musste ich nur zu einer Tür reinkommen. Und Arya und The Wave da im Haus von Schwarz und Weiß beim Kämpfen zuschauen, musste einmal nicken in dieser Szene. Und das haben wir 3 Tage gedreht. Also ich bin 3 Tage zu einer Tür reingekommen und habe genickt. Also am Ende wusste ich nicht mehr, da hatte ich so ein bisschen einen steifen Hals.
Weil der Regisseur mal sagte, ah, Tom, nick noch mal ein bisschen anders.
Nee, es lag nicht an mir. Das kam ja noch dazu. Es hat sich eigentlich keiner für mich interessiert. Also, dass ich nicken konnte, das haben sie gemerkt schon nach dem ersten Take. Aber sie haben dann halt versucht, aus allen möglichen Angles, also Kamerawinkeln, diese Szene noch besser aufzunehmen und noch einen interessanteren Take zu machen. Und das... Da gab es große Kräne, die dann irgendwie oben links in der Ecke waren. Und also es war eher so das Drumherum und die technischen Herausforderungen, weshalb das so lang gedauert hat.
Ach, Wahnsinn, wie toll. Du bist ja gelernter Theaterschauspieler. Hilft dir das eigentlich bei deiner Arbeit heute?
Also ich für mich würde sagen ja, weil ich im Theater erstmal auf der Bühne gelernt habe, mich frei zu spielen oder auch was es heißt, Körperkontrolle und wirklich eine Rolle von Anfang bis Ende zu spielen und da einen Bogen reinzubringen. Es gibt tolle Schauspieler, die nie auf einer Schauspielschule waren, die nie Theater gespielt haben. Das ist für jeden anders. Also für mich war das der richtige Weg.
Auch weil du natürlich da nicht den Kontakt nur zum Regisseur und zum Team hast, sondern zum Publikum und sofort siehst, wie gut kommt es an, ist der Effekt da oder nicht?
Klar, das kommt natürlich noch dazu. Deswegen vermisse ich Theaterspielen auch ein bisschen, weil dieses Live-Erlebnis, das kann natürlich beim Film nichts ersetzen.
Das wäre natürlich jetzt eine gute Gelegenheit, wenn keine Filme gedreht werden können wegen Corona, dass du sagst, Mensch, dann mache ich eine Theatertour. Nur ich glaube, Theater wird im Moment auch nicht gespielt, oder?
Theater wird im Moment auch nicht gespielt, nee.
Hast du eigentlich Kontakt zu deinen Kollegen noch auch aus der früheren Theaterszene und aus der Schauspielerei, mit der du dich im Moment austauscht?
Ich bin schon noch in Kontakt mit einigen Leuten vom Theater früher oder auch mit Kollegen, mit denen ich über die Jahre gearbeitet habe. Aber das ist dann, wo Freundschaften entstanden sind. Und klar, tauscht man sich dann auch aus.
Und hörst du, was das die auch zu dir kommen und sagen, oh, Corona, ich habe nichts zu tun, mir geht's so schlecht, hast du einen Tipp oder kannst du mal was für mich kochen? Du kochst ja auch sehr gut.
Ich gebe mir Mühe. Wenn ich ein Rezept habe, geht's. Ja. Einfach so los gelingt meistens nicht. Nee, aber wir sind ja alle im selben Boot im Moment. Also das ist ja und jeder weiß um die Situation und um die Auswirkungen und wie gesagt, von den Kollegen, die ich gesprochen habe oder denen ich in Kontakt bin, die versuchen auch das Beste aus der Situation zu machen. Und es ist ja jetzt schon wieder vereinzelt, gibt ja jetzt schon wieder vereinzelte Produktionen und es geht ja langsam wieder los. Also es ist definitiv ein Licht am Ende des Tunnels.
Aber es gibt auch sehr harte Auflagen, was ich gelesen habe. Beispielsweise keine Kussszenen, keine Sexszenen, wo man sich natürlich fragt, wie sollen da eigentlich Filme gemacht werden?
Ja. Ein Film ohne Sexszenen, also undenkbar. das finde ich dann fragwürdig. Also wenn jetzt wegen dieser Situation Drehbücher inhaltlich geändert werden, also das finde ich, glaube ich, schwierig. Aber wie gesagt, ich kann da noch nichts zu sagen, weil ich jetzt seit Corona wirklich noch nicht wieder gedreht habe.
Und glaubst du, dass das irgendwelche Auswirkungen auf die Produktion haben wird, dahingehend, dass jetzt jeder versucht, irgendwie den großen Corona-Movie zu machen, den Thriller über Corona? Oder
ich
glaubst
hoffe
du?
Nicht. Ich hoffe nicht. Ich habe auch irgendwo die Befürchtung, dass das jetzt losgeht. Aber wir haben es jetzt live alle erlebt. Ich glaube, wir müssen es jetzt nicht nochmal auf der Leinwand sehen.
Aber glaubst du, dass es irgendwelche Auswirkungen hat, was auffällig ist, zum Beispiel ja in der Fashion? Ändert sich natürlich durch Corona alles. Wenn man aktuell die digitalen Fashion-Schauen sieht, sieht man, es gibt eine große Veränderung. Weniger Bling-Bling, diese Logomania ist zu Ende. Die Looks werden einfach so ein bisschen reduzierter, schwarz-weiß, sehr clean alles und nicht mehr so overdone, wie es eigentlich in den letzten Jahren war. Glaubst du, dass das auch im Filmbusiness einen Impact haben wird, dass man Filme anders machen wird, sensitiver machen wird, oder ist es da so ein Back to Normal aus deiner Sicht?
Boah, das kann ich im Moment noch ganz schlecht sagen. Also wenn diese ganze Geschichte was Positives hat für mich, würde ich sagen, dass man mal wieder so sich auf die Basics besinnt, also zu einer Einfachheit auch wirklich zurückkommt und auch mal so einen Moment hat zum Innehalten, wo man jetzt überlegt, was braucht man wirklich? Und es wurde jetzt auch schon viel geschrieben, dass der Konsum zurückgegangen ist, auch der unnötige Konsum. Und das ist vielleicht ein ganz positiver Nebeneffekt.
Erlebst du das bei dir auch, dass du sagst, du shoppst weniger, du investierst weniger, als du es vorher gemacht hast?
Also Shoppen war noch nie eins meiner Hobbys. Von daher, ich shoppe tatsächlich immer nur, wenn ich wirklich was konkret brauche. Ich habe jetzt allerdings während der Zeit, also ich hatte ja viel mehr Zeit zur Verfügung, deswegen habe ich aber dann jetzt irgendwie andere Dinge geshoppt. Also ich habe jetzt auch, haben auch ganz viele Leute gemacht, ich habe zum Beispiel meine gärtnerischen Fähigkeiten entwickelt, habe meinen...
Okay.
meinen Balkon dicht bepflanzt und habe bestimmt zusammengerechnet Tage damit verbracht, Tomaten zu ziehen und irgendwelche anderen Pflanzen. Und
ist es gelungen?
Da rein investiert in Ranggitter und große Blumentöpfe und solche Sachen. Also bis jetzt ist es gelungen. Im Moment macht mir das Wetter ein bisschen Sorge. Also könnte mal wieder ein bisschen mehr Sonne kommen, dass die auch rot werden, die Tomaten.
Wie muss ich mir das vorstellen? Ich meine, wir haben uns getroffen auf vielen Premieren, Red Carpet, Awardshows und jetzt stehst du auf deinem Balkon und baust Tomaten an?
Ja, klingt ein bisschen spießig, aber ich finde es gut.
Was ist der Gedanke für dich dabei, zu sagen, so eigene Tomaten ist nachhaltig, ist clean oder ist es einfach auch Langeweile?
Überhaupt nicht. Also, also das ist überhaupt nicht der Ansatz. Nee, ich habe einfach Spaß dran, mich zu beschäftigen und was Neues auszuprobieren. Und ich habe dann auch Spaß dran, dazu zu gucken, wie was wird, also wie was wächst und wie sich was entwickelt. Aber den Bio-Gedanken habe ich jetzt da nicht dabei.
Du hast immer gesagt, dass der Vorteil in der Schauspielerei ist, dass man immer wieder Zeit hat zur Selbstreflexion, weil natürlich zwischen zwei Drehs einfach Zeit ist, wo man sich mit sich selbst beschäftigen kann und manchmal auch muss. Jetzt ist ja dieser Break durch Corona sehr, sehr lang. Würdest du sagen, dass dich das auch verändert hat, dass du heute auch einen anderen Blick auf die Welt hast, eine andere Wertschätzung oder Dinge siehst, die du vorher vielleicht nicht gesehen hast?
Boah, das sind jetzt große Worte, Tom. Weiß ich nicht. Also das kann ich so nicht sagen. Also eine andere Wertschätzung, also Selbstreflexion ist ja immer so ein, das kann ja zu viel oder zu wenig sein. Also da kommt es ja aufs richtige Maß an. Also wenn man sich nur mit sich selber beschäftigt, wozu Schauspieler ja auch gerne mal tendieren, das hat dann auch nicht nur einen positiven Effekt. Nee, aber ich bin so aufgewachsen, glaube, dass ich hier ein grundoptimistischer Mensch bin. Also für mich ist das Glas immer halb voll. Von daher versuche ich wirklich aus jeder Situation das Beste zu machen und nehme die Dinge so, wie sie kommen, weil groß ändern können wir sie eh nicht.
Absolut. Aber viele sagen zum Beispiel, dass jetzt so ein Thema wie Freundschaft, wie Familie wichtiger ist. Und du warst jetzt ja auch relativ mit deinen, viel mit deinen Freunden unterwegs und man einfach froh ist, dass man jemanden hat, mit dem man Zeit verbringen kann, mit dem man nah sein kann. Das hat ja doch, glaube ich, vielen gefehlt. Und viele sagen natürlich auch, dass die Zeit jetzt anders ist, dadurch, dass man ständig diese Masken tragen muss, was natürlich nervt, weil wenn du irgendwo hingehst, gar nicht mehr weißt, ob dich jemand anlächelt oder ob der irgendwie gerade schlecht drauf ist.
Man kann auch mit den Augen lächeln.
Ja.
Nein, keine Ahnung. Ich habe ja die Vermutung, und hoffentlich ist es bald soweit, also dass, wenn diese ganze Geschichte vorbei ist und es wieder ein gewisses Back to Normal gibt, dann werde ich auch wieder viel arbeiten. Und das, ich vergesse natürlich deswegen Freundschaften nicht, aber die Arbeit hat dann wahrscheinlich wieder eine gewisse Priorität. Deswegen finde ich es ja jetzt so schön, oder das Gute an dieser Situation, dass man gezwungen ist, sich wieder um ein paar Dinge kümmern darf, die sonst hinten runterfallen.
Absolut. Mit dem Blick nach vorne, wenn das Jahr zu Ende geht, ist natürlich gerade für Schauspieler immer die große Zeit von Awardshows, dass man die Preise bekommt, die man verdient hat. Das wird ja vor aller Voraussicht nach auch wegfallen, oder?
Das kann von mir aus auch gern wegfallen. Also ich bin sowieso kein großer Freund von Preisen, weil ich, klar ist ein Preis eine schöne Anerkennung, aber ich finde Schauspielerpreise tendenziell immer sehr schwierig, weil das so ein bisschen was mit Äpfel mit Birnen vergleichen hat. Also man kann unmöglich zwei Schauspielerleistungen gegeneinander stellen und sagen, das ist die bessere. Deswegen sehe ich das immer so ein bisschen ambivalent. Und große Awardshows, ja, dann gibt es die halt nächstes Jahr wieder.
Das heißt, das stört dich gar nicht. Zum Beispiel jetzt, ich denke mal, das Boot wäre ja ein Klassiker gewesen, jetzt die großen Preise abzuräumen bei der Leistung, die ihr gebracht habt, bei dem Production Value. Das war ja schon außergewöhnlich, aber für dich ist das okay zu sagen, okay, dann den Preis erst im nächsten Jahr.
Für mich ist es wesentlich wichtiger, dass die Leute jetzt ganz viel Zeit haben und viel mehr Leute das Boot angucken können, als irgendwelche Preise zu gewinnen.
Wie war es für dich bei der Vorstellung der Serie, dass überhaupt keine Red Carpets da waren, dass überhaupt keine Interaktionen da waren mit anderen Kollegen, mit Presse, mit Red Carpet? War das für dich auch okay?
Ja, das war natürlich ein bisschen schade einfach, weil das wäre ein schöner Abschluss gewesen für uns alle, für die Produktion, weil das war auch so eine Riesenproduktion. Ich habe beim Dreh überhaupt nicht alle Kollegen getroffen. Also wir haben verschiedene Erzählstränge und dann auch verschiedene Sets und dann wäre so eine Premiere natürlich so ein schöner Abschluss gewesen, wo sich alle getroffen hätten mal das Ganze hätten feiern können. Aber die Welt dreht sich auch so weiter.
Ja. Ist es heute noch wichtig für einen Schauspieler überhaupt auf solche Partys zu gehen? Gibt es da wirklich noch die Möglichkeit, eine Rolle zu ergattern, weil man den Regisseur bei dem und dem Event getroffen hat? Oder ist es heute viel distanzierter eben auch über E-Casting und über Videocalls?
Also Rolle ergattern auf einer Filmparty, ich glaube, das hat noch nie geklappt. Ja. Ich glaube, das ist ein Mythos. Natürlich sind so Industry-Veranstaltungen schon auch wichtig, einfach um in Kontakt zu bleiben und Leute zu treffen, aber immer in Maßen.
Ja. Und das heißt für dich, das funktioniert bei dir alles über deinen Namen, den du eh schon hast, oder über dein Agentennetzwerk, dass du gute Rollen bekommst?
Na, ob das auch in Zukunft so sein wird, weiß ich nicht. Aber im Moment funktioniert es ganz gut, da bin ich auch sehr dankbar drum. Aber so ganz mich zur Ruhe setzen und darauf zu vertrauen, dass alles von alleine funktioniert, das tue ich dann auch nicht.
Ja, mit dem Blick nach vorn, du hast gesagt, dass du dich immer wieder neu ausprobierst, dass du sehr, sehr gerne aus deiner Komfortzone rauskommst. Was heißt das für dich schauspielerisch? Gibt es da irgendwas, was du für dich schon siehst und wo du sagst, das würdest du gern machen?
Ich lasse mich eigentlich generell überraschen. Also ich gucke, was für Rollen angeboten werden und suche mir dann das raus, was mich interessiert. Also ich habe jetzt die nächste Sache, die rauskommt, ist ein Netflix-Film, eine italienische Produktion, die ich letztes Jahr gedreht habe. Das war auch eine sehr schöne Arbeit. Das heißt, die unglaubliche Geschichte der Roseninsel basiert auf einer wahren Geschichte aus den 60er Jahren, wo zwei Typen eine künstliche Plattform ins Meer vor die Küste von Rimini gestellt haben und die als unabhängigen Staat deklarieren lassen wollten. Und es ist eine sehr skurrile Geschichte, die tatsächlich so passiert ist. Und da habe ich zum ersten Mal zum Beispiel auf Italienisch gedreht. Das war auch eine große Herausforderung, weil das jetzt eine Sprache ist, die ich jetzt nicht so gut spreche. Also ich meine, ich habe ein gewisses Gefühl dafür und ich hatte einen Sprachcoach, aber da dann tatsächlich den ganzen Film auf Italienisch zu drehen, das war schon eine Herausforderung. Und der soll jetzt irgendwann im Herbst kommen. Aber was jetzt neue Projekte betrifft, lasse ich eigentlich alles auf mich zukommen.
Okay, wow. Du bist ja relativ häufig der Bösewicht und ganz oft der Böse-Böse-Wicht. Ist das so eine Rolle, die im Moment dich ausmacht oder sagst du, da würde ich auch gerne mal rausgehen?
Ich weiß nicht, was du meinst. Also ich finde, ich spiele immer die Guten. das ist ja eine Interpretationsfrage. Nee, aber ganz ernst, also Gut-Böse sind natürlich stark vereinfachte Kategorien, aber ja, ich weiß, was du meinst. Meistens sind die Antagonisten natürlich die interessanteren Rollen, weil sie gebrochener sind, weil es mehr Facetten gibt, die man als Schauspieler ausleuchten kann. Und ja, das macht Spaß, aber das ist jetzt nicht gesagt, dass das immer so bleiben wird.
Ist das für dich so, dass du das auch mit in deinen Alltag nimmst, wenn du so eine Rolle spielst in der Vorbereitung der Rolle und natürlich, wenn du so etwas spielst wie jetzt bei Das Boot, den Gestapo-Mann und dann die Frau, die du eigentlich liebst, umbringst und dann am nächsten Tag einkaufen gehst, dass die Leute dich komisch angucken und sagen, oh, da ist der Fiesling?
Nee, also ich ziehe die Uniform am Ende des Drehtages aus und gehe damit nicht ins Hotel und ich kann das, glaube ich, ganz gut, das zu trennen.
Ist wahrscheinlich dann auch wichtig.
Ist vor allem gesünder.
Okay, nicht die Rolle zu verwechseln mit dem wirklichen Leben.
Ja, glaube ich.
Sag mal, der Blick nochmal in die Welt. Es ist gerade relativ viel los. Große Unruhe natürlich in Amerika. Thema Black Lives Matter, so Rassismus in Businesses, im Fashion-Business. Die Frage nach Gleichberechtigung, auch im Film-Business. Wie erlebst du diese Diskussion?
Ja, das ist jetzt natürlich ein weites Feld. Das sind unheimlich wichtige Themen und die sind nicht erst seit gestern wichtig, sondern die sind eigentlich schon immer wichtig. Also was mich, das wird man jetzt sehen, wie sich das weiterentwickelt. Was mich an der ganzen Sache so ein bisschen stört, ist, dass ich das zunehmend das Gefühl habe, dass wir in so einer Erregungsgesellschaft leben, wo jede Woche ein anderes Thema wichtig ist. Und obwohl das alles tatsächlich sehr wichtige Themen sind, würde ich mir wünschen, dass da jetzt auch Taten folgen und tatsächlich Dinge geändert werden und nicht nur Instagram-Posts gemacht werden für eine gewisse Zeit und dann das wieder vergessen wird.
Hast du das Gefühl, dass viele nur einen Insta-Post machen und sagen, ich nehme das Momentum einfach mit und morgen ist aber wieder back to normal?
Na, ich glaube, das ist gar keine bewusste Entscheidung oder mit negativen Intentionen. Das ist einfach, wir leben in einer wahnsinnig schnelllebigen Zeit, wo sehr viele große Themen ventiliert werden. Und ich würde mir nur wünschen, wenn sowas wie jetzt Black Lives Matter, was ja jetzt wirklich top aktuell ist, dass jetzt das wirklich auch Konsequenzen hat, dass Gesetze geändert werden, dass Leute sich dann nicht nur bis morgen damit beschäftigen.
Und hast du die Hoffnung, dass es passiert?
Nein.
Okay. Du bist ein optimistischer Mensch. Was macht an dieser Stelle deinen Pessimismus aus? Warum glaubst du, nein?
Naja, so ein bisschen, ja, ein bisschen auch aus meinen Erfahrungen heraus mit anderen Themen eben. Ich kann mich erinnern, dass vor einem halben Jahr war das große Thema, der Regenwald brennt. Ich meine, das ist ein komplett anderes Thema. Da wurde genau 10 Tage lang ein unheimlicher Traffic erzeugt auf allen sozialen Medien. Und dann war es das aber auch wieder. Und der Regenwald brennt immer noch. Oder der Krieg in Syrien, die Flüchtlingsthematik. Das sind immer so Sachen, die eine kurze Zeit im Blitzlicht stehen und dann scheinbar wieder vergessen sind.
Okay, aber so mit Blick zum Beispiel in die Filmbranche, Kinobusiness, Blick auf die Oscars, da gab es ja auch Statistiken, die wirklich gezeigt haben, dass in der Vergangenheit schwarze Schauspieler häufig benachteiligt worden sind oder eben am Ende
Ja,
den Oscar
natürlich.
nicht
Das ist
gewonnen haben.
schon sehr lange so. Deswegen, das meine ich ja. Das ist nicht ein Thema, was erst seit gestern existiert. Und jetzt ist es glücklicherweise in der breiten Öffentlichkeit angekommen. Und ich hoffe dass sich da wirklich Sachen ändern.
Bist du auch dabei bei diesem Movement? Bist du auch jemand, der dann auf die Straße geht und mit protestiert, oder trägst du die Haltung mehr nach innen?
Ich versuche danach zu leben. Also ich muss nicht in Berlin auf die Straße gehen für Black Lives Matter. Also das ist ja, also ich habe da auch Posts gemacht oder, aber ich versuche nach meinen Überzeugungen zu leben und ich glaube, das ist das Wichtigste.
Okay. Tom, du bist 47 mittlerweile. Du hast
Danke,
die
dass du mich daran
Welt,
erinnerst.
du hast die Welt bereist. Du hast in Amerika gelebt, in London gelebt, in Berlin gelebt. Jetzt natürlich in den letzten Monaten auch viel, viel Zeit in Berlin verbracht. Gibt es bei dir irgendeine Idee, nochmal was ganz anderes zu machen, wo ganz anders hinzuziehen? Anderes Land, anderer Kontinent? Oder sagst du, nee, so, es kann so bleiben, wie es ist?
Also ich bin in Deutschland und speziell in Berlin eigentlich sehr, sehr happy und man realisiert das ja immer nicht, wenn oder oft nicht, wenn man zu lange hier ist. Aber das ist so das Gute, wenn man oft mal einen Blick von außen auf Deutschland auch bekommt, dass das eigentlich ein Land ist, wo sich's wirklich wunderbar leben lässt. Und ich kann mir im Moment jetzt ja, eigentlich keinen anderen Ort vorstellen. Was jetzt nicht heißt, dass ich nicht mal für ein Jahr irgendwo anders hinziehen würde, aber perspektivisch, sehe ich mich schon hier.
Das hier ist ja ein Business und Style Podcast, deshalb natürlich noch eine Business-Frage. Gibt es einfach etwas außerhalb der Schauspielerei? Du machst Musik noch, was dich sonst noch nebenher interessieren würde, wo du sagen könntest, Mensch, wenn ich jetzt nicht gerade Schauspieler geworden wäre, wäre das auch was für mich gewesen, was mich interessiert?
Naja, vielleicht werde ich ja noch Tomatengärtner. Ich habe keine Ahnung. Also ich muss mal gucken, wie die Ernte wird im Herbst und danach entscheide ich das dann.
Okay. Thema Luxus, die Frage. Hat sich dein Blick auf Luxus eigentlich verändert? Viele haben gesagt, vor Corona, Zeit ist der größte Luxus, wenn man Zeit für sich hat und die selbstbestimmt verbringen kann. Mittlerweile durch den Lockdown sind natürlich alle so sehr mit sich selbst beschäftigt, dass sie die viele Zeit gar nicht mehr ausgefüllt kriegen. Hat sich dein Blick auf Luxus heute verändert?
Ja, also ich schätze mich im Moment wirklich sehr glücklich, dass es mir trotz dieser Situation gut geht und dass ich liegt natürlich daran, dass ich die letzten Jahre sehr viel gearbeitet habe, also dass ich jetzt keine Existenz Nöte und Sorgen habe. Also das ist für mich im Moment Luxus.
Keine Existenzängste zu haben in der Zeit. Das ist
Ja.
in der Tat toll. Die letzte Frage, Tom. Welchen Rat würdest du deinem 20-jährigen Ich heute gehen?
Ha, wann war ich denn 20? Das ist sehr lange her. 1993, wie war ich da drauf? Da habe ich gerade angefangen zu studieren. Also das ist jetzt wahrscheinlich nicht sehr kreativ, aber ich würde eigentlich sagen, mach's wieder genauso.
Toll. Tolles Schlusswort, toll, das sagen zu können. Vielen, vielen Dank, Tom. Das hat Spaß gemacht mit dir. Danke dass dir. Du die Zeit hattest und dir die Zeit genommen hast. Und ich freue mich schon auf unser nächstes Treffen. Wo auch immer das sein wird, ich hoffe wieder physisch, irgendeine Bar, irgendein Restaurant. Ich freue mich drauf.
Auf jeden Fall, ich auch. Danke, Tom.
Vielen, vielen Dank. Ciao.
Ciao, ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.